Zunächst aber eine Frage, die uns wohl alle beschäftigt, und zwar: Ist Europa auf dem Weg zu einer starken erneuerbaren Welt? Unser erster Redner hat sich dafür die Erneuerbaren in den einzelnen Staaten angesehen. Er hat die nationalen Fördersysteme ausgewertet und sie auf ihre Auswirkungen abgeklopft. Also freuen Sie sich auf einen spannenden Vortrag. Dirk Hendricks vom Dachverband der europäischen Ökostromerzeuger.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu dieser Veranstaltung. Heute geht es über nationale Förderpolitiken, Arbeitsmarkt in Erneuerbaren in Europa. Was wir gerade in Brüssel dazu machen, ist, dass zwei meiner Kolleginnen, Amélie Girard und Susanna Watzkova, sich die Mühe machen, hier die verschiedenen Datenbanken, die zu diesem Thema zur Verfügung stehen, durchzugehen. Und das ist noch nicht abgeschlossen, deswegen werde ich Ihnen heute erstmal nur Interim-Ergebnisse vorstellen können. Aber vielleicht ein Wort voraus, was die Methodologie angeht. Wir haben eben insbesondere die, sagen wir mal, jetzt geschaut, wie die unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten die EU-Leitlinie für staatliche Beihilfen umgesetzt haben, was es da für Spielmöglichkeiten auch auf nationaler Ebene gibt. Als Hauptgrundlage dient eine Datenbank, die heißt REST Legal, die sehr gut die unterschiedlichen, sagen wir mal, also Preissysteme oder beziehungsweise Fördersysteme in den einzelnen Staaten zu jedem Sektor zusammenfasst. Dadurch, dass diese Datenbank dann aber teilweise in Detailfragen offen lässt, arbeiten wir sehr stark mit den nationalen Verbänden zusammen und mit Experten vor Ort in allen 28 EU-Mitgliedstaaten, um dann da noch die entsprechenden zusätzlichen Informationen zu bekommen. Sagen wir so, was wir auch versuchen, jetzt gerade eben in dieser Studie zu machen, ist, dass wir ebenfalls mal schauen, wie viel Fördersysteme denn auch da sind für konventionelle und inklusive Nuklearenergie. Und hier arbeiten wir sehr stark mit Green Budget Europe zusammen und auch mit CEE Bankwatch, die sich dieses Themas bereits schon angenommen haben. Aber im Gegensatz zu Erneuerbaren, wo es eigentlich relativ klar ist, muss man sagen, dass die Aufspürung von Subventionen für konventionelle Energie teilweise deutlich schwieriger ist, und zwar deswegen, weil es eben keine direkten öffentlichen Förderungen sind, wie zum Beispiel für Erneuerbare, sondern die sind deutlich versteckter und eben auch in anderen, sagen wir mal, also zum Beispiel Steuernachlässe oder andere Sachen drin versteckt, sodass es da relativ schwierig ist, gesicherte Zahlen zu bekommen, aber vor allen Dingen, um eben auch eine Vergleichbarkeit zu der erneuerbaren Förderung hinzuziehen. Egal, wir versuchen das, wie schon gesagt, ich hoffe, dass wir die Studie dann allerspätestens im Anfang Mai dann der Öffentlichkeit vorstellen können. Vielleicht ganz kurz, zum jetzigen Zeitpunkt sollten eigentlich alle EU-Mitgliedstaaten die Leitlinie zu staatlichen Beihilfen aus Brüssel umgesetzt haben. Was wir haben ist, und zwar insbesondere vielleicht generell, ist, dass diese Leitlinie eigentlich eine Art Verlassen von Einspeisegesetzgebung vorsieht und eben Übergang zu Ausschreibungen hinsieht. Was wir hier haben ist, wir haben zum Beispiel momentan 12 Staaten, die also reines Ausschreibungssystem für Erneuerbare haben. Beispiel zum Beispiel Dänemark, hier Technologie- und projektspezifische Ausschreibungen, speziell für Windanlagen offshore und Windanlagen in Küstennähe. Was wir haben, ist, derzeit sind einige Staaten, die solche Ausschreibungen vorbereiten, also Tschechien, Estland und Griechenland und die Slowakei. Und wir haben noch ein paar Staaten, die das noch nicht umgesetzt haben. Dazu gehört Latvia, Schweden und Irland. Wenn man sich jetzt die Fördersysteme anschaut, generell, die, auch wenn die, sagen wir mal, die Leitlinien von uns immer sehr stark als Hinderung des EU-Sektors charakterisiert worden sind, ist es so, dass wir trotzdem noch, dass die nationalen Staaten doch noch wenigstens ein bisschen einen Spielraum haben, was auf dieser Ebene passiert. Wir sehen also weiterhin, dass zum Beispiel Feed-in-Premiums noch bezahlt werden, zum Beispiel in Deutschland, in den Niederlanden, oder zum Beispiel eine neue Variante hier entstanden ist. Es gibt jetzt länderüberschreitende Aufgaben. Das ist auch ein bisschen im Sinne gerade der Europäischen Kommission, die jetzt gerade versucht, regionale Kooperation stärker zu fördern, vor allen Dingen für die 2030-Periode oder Dekade bis 2030. Und hier gab es dazu eine erste Ausschreibung, die hier für PV zwischen Deutschland und Dänemark, die auch erfolgreich umgesetzt worden ist. Was wir von dem erneuerbaren Sektor sagen müssen, ist, dass das teilweise allerdings Probleme aufwirft, weniger vom technischen her und vom Preisbereich her, aber eben viel mehr, dass eben Bürger die Frage stellen, warum zahlen wir Anlagen in einem anderen Staat? Und da muss ich sagen, hat es relativ viele Diskussionen gegeben. Und wenn es zukünftig zu solchen Ausschreibungen kommt, muss das also auf jeden Fall kommunikationstechnisch doch deutlich begleitet werden, dass eben das klar ist, warum man solche grenzüberschreitenden Sachen macht. Andere Länder haben den sogenannten Contract for Difference gewählt, wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, die dann wiederum bestimmte Preise für bestimmte Sachen festlegen. Was wir generell sehen, ist, Ausschreibungen werden überwiegend für mittlere, große Anlagen durchgeführt und die Förderung bezahlt, wie auch vorher, überwiegend der Endkonsument. Was wir sehen, ist natürlich, dass, sagen wir mal, der überwiegende Zweck von Ausschreibungen, sagen wir mal, erfüllt wird. Wir sehen bei jeder Ausschreibung, die kommt, eine, sagen wir mal, einen Rückgang in der Förderungshöhe, vor allen Dingen im Bereich für Solar und für Wind. Wir hatten 2017 eine Wind-Offshore-Ausschreibung in Dänemark, die hat Dong Energie gewonnen. Und wo man jetzt also das erste Mal ohne Förderung reingeht. Ich werde dazu später noch was sagen. Das birgt auch diverse Risiken, denn ich meine, was Dong hier gemacht hat, Sie kennen vielleicht die Geschichte besser als ich, ist eben darauf zu setzen, dass der Elektrizitätspreis in der Zeit nach der Projektfertigstellung deutlich nach oben gehen wird. Es ist also ein Stück weit eine, sagen wir mal, ja, also eine Wette, ob das dann aufgehen wird. Wenn wir anschauen, wie wir Fördersysteme für kleine Anlagen haben, die Leitlinie sitzt hier normalerweise Ausnahmen von 500 Kilowatt vor. Es gibt aber auch die sogenannte De Minimis-Regel, gerade hier für Windturbinen, 6 Turbinen unter 3 Megawatt. Was wir hier haben, ist, dass wir zurzeit, sagen wir mal, relativ einen schwierigen Stand in Brüssel in den Trilogverhandlungen haben. Ich hatte gestern in meinem anderen Vortrag nochmal darauf hingewiesen, dass eben hier gerade die, sagen wir mal, Grenzwerte für die Ausschreibungen relativ niedrig sind, auch sehr stark von den verschiedenen Entscheidungsträgern unter Druck stehen, also von 500 Kilowatt deutlich runtergesetzt werden sollen. Und die Frage, die ich ja auch gestern hier wieder gesagt habe, ist eben, was passiert bei den momentanen Grenzwerten, die da im, in der Verhandlung stehen, zum Beispiel für Windanlagen, ob zum Beispiel weiterhin die De Minimis-Regel dann für die kommende Zeit angewendet wird. Leider muss man sagen, haben hier die Entscheidungsträger, sagen wir mal, ein Argument, was wir immer wieder zu hören kriegen, ist, dass die eben sagen, naja gut, okay, diese De Minimis-Regel wurde in den letzten Jahren kaum angewandt. Von daher gesehen ist die Frage, ob man das eben auch noch weitermacht. Wir werden mal gucken, dass wir jetzt im Rahmen dieser Studie dann nochmal konkrete Zahlen zu liefern, auch eben hier, um die Verhandlungen zu begleiten. Wenn man sich mal das Beispiel Frankreich anschaut, wie ich es hier habe, sieht man, dass eben auch die nationalen Regierungen schon Spielräume haben. Wir sehen hier zum Beispiel, dass in Frankreich Biomethananlagen über 500 Kilowatt für unter bestimmten Umständen zum Beispiel ebenfalls noch drunter fallen, auch wenn sie über 500 Kilowatt sind. Und zum Beispiel hier Frankreich hat dann allerdings auch das Gegenteil gemacht, nämlich dass PV-Anlagen, die zum Beispiel deutlich unter der 500 kW-Grenze sind, dass die dann trotzdem noch einer besonderen Ausschreibung unterliegen. Soweit ich weiß, hatten wir das die erste Ausschreibung, die dazu gemacht wurde, hatte eben nicht, sagen wir mal, kleine und mittlere ständische Unternehmen gewonnen, sondern durchwegs eben hier Électricité de France. Ausschreibungsunabhängige Fördersysteme. Wir haben den Sonderfall kleine Wasserkraft, zum Beispiel für Deutschland oder für Polen, wo also weiterhin Einspeisetarife gezahlt werden. Andere Modelle, die einige Länder anmelden, sind die sogenannten grünen Zertifikate, wie zum Beispiel in Belgien, Rumänien oder Schweden. Zurzeit haben wir einen Fall, den wir jetzt auch juristisch begleiten, der für Polen zutrifft. Die polnische Regierung erwägt gerade eben, retroaktive Änderungen einzuführen. Das hätte dann Auswirkungen für erneuerbare Anlagen in Polen mit einer Größenordnung von 8 Gigawatt. Ausgenommen von diesen retroaktiven Änderungen sind Biomethanangaben, einfach deswegen, weil das auch die Klientel von der polnischen Regierungspartei PiS ist. Hier, das läuft gerade eben, die Kommission hat sich das angeschaut und wir gucken auch, dass wir dagegen rechtlich vorgehen. In dem Zusammenhang wollen wir nämlich nochmal auf die Risiken des Zertifikatehandels hinweisen. Punkt 1, wir haben einen relativ geringen Zertifikatpreis, der eintreten kann, aber das hatte EREF noch in den Verhandlungen von 2007 und 2009 bei der derzeitigen erneuerbaren Rahmenrichtlinie aufgezeigt, dass es eben durchaus offen ist für Manipulationen. Ich verweise da insbesondere auf eine Studie von Professor Johansson aus Schweden, der eben hier gezeigt hat, dass eben insbesondere große Marktakteure im großen Stil Zertifikate aufkaufen können bzw. auf den Markt schmeißen können, um dann eben Preise dementsprechend zu verändern und dann insbesondere kleinere Unternehmen rauszudrängen. Zur jetzigen Zeit, gerade jetzt in den Trilogverhandlungen, die wir in Brüssel haben, sehen wir, dass unter Diskussion zurzeit steht die sogenannte Doppelbezahlung grüner Elektrizität auf der einen Seite durch Fördersysteme und auf der anderen Seite durch sogenannte Herkunftsnachweise, die Guarantees of Origin. Das ist eine große Debatte, die zurzeit läuft. Und sagen wir mal so, es hätte halt, wenn man eine Doppelbezahlung eben nicht mehr macht, dann hätte das eben dann Auswirkungen zum Beispiel für Erneuerbare, dass dann eine zusätzliche Einnahmequelle nicht mehr da ist, ist aber auch auf der anderen Seite verständlich in der Debatte, dass es nicht gibt. Hier ist der erneuerbare Sektor momentan noch uneins. Es wird dazu ein Treffen nächste Woche geben, wo man versucht, eine gemeinsame Position dazu zu erreichen. Weitere ausschreibungsunabhängige Fördersysteme sind die ganz klassische Einspeisevergütung. Wir haben einen Premium Tariff, also einen Preis, der noch zusätzlich zum Marktpreis dazugezahlt wird. Quotensysteme wie zum Beispiel in Belgien, Net Metering, Fonds und rückzahlfreie Forderungen, also zum Beispiel in Litauen oder andere Investitionshilfen für erneuerbaren Projekte. Oder wie zum Beispiel in Malta ganz gezielt politisch motivierte Förderung hier speziell für PV-Anlagen. Generell von unserem Standpunkt her, was wir jetzt momentan sagen können, ist eben das, dass Ausschreibungen, sagen wir mal, eher eine Benachteiligung für kleine Unternehmen und Energiekooperativen und auch Energiebürger, die ja jetzt eigentlich gefördert werden sollen, darstellt. Vor allen Dingen sehen wir, dass eben unnötige Risiken hier dazukommen. Das ist eben auf der einen Seite, dass wenn man an Ausschreibungen teilnimmt, man eben sowohl von rechtlicher und finanzieller Seite entweder sehr gute Inhouse-Experten hat oder man eben dann die zusätzlich dazu anheuern muss, um das mitzumachen. Man muss auch finanziell in der Lage sein, dies zu unterstützen, insbesondere die finanziellen Garantien, die aufgebracht werden müssen. Und zum Beispiel in anderen Fällen ist es so, dass wenn es zum Beispiel bei Verzögerungen zwischen Ausschreibung und Projektumsetzung kommt, haben wir das Problem mit den Genehmigungen. Zum Beispiel in einigen Fällen ist die Genehmigung dann eben nur, sagen wir mal, für ein paar Monate gültig bis Baubeginn. Und wenn es dazu Verzögerungen bei Ausschreibungen kommt, kann es dann eben sein, dass man dann zwar anfangen will, aber die Genehmigung dann wieder abgelaufen ist. Also da gibt es doch relativ, sagen wir mal, hohe Hürden, die sich da bedingen. Die größte Kritik, die wir von unserer Seite allerdings bei diesem System anbringen, ist eben hier, dass wir im Gegensatz zur bisherigen Einspeisevergütung also eigentlich eine de facto Begrenzung des Ausbaus von erneuerbaren Energien haben. Was wir sehen, ist, dass eben nur bestimmte Kontingente zugelassen werden, sodass eben der Ausbau von erneuerbaren Energien in den einzelnen Mitgliedstaaten, sagen wir mal, eher periodisch abläuft, zu bestimmten Zeiten, in denen wieder was dazukommt an Kapazität, dann ist wieder eine Pause und so weiter, anstatt eben wie bei Einspeisevergütung, wo man das nach oben hin offen lässt und eben auch deutlich einfacher gemacht hat. Die andere Sache ist eben auch, was passiert, und es wird jetzt auch die Zukunft dann hier demnächst zeigen, wie zum Beispiel bei einem Wind-Offshore-Projekt in Dong in Dänemark. Was passiert, wenn zum Beispiel Ausschreibungen, die gewonnen wurden, nicht eingelöst werden? Und dann haben wir nämlich das Problem, auch gerade wiederum im Hinblick auf die erneuerbaren Ziele, die gesetzt worden sind, dass wir dann unter Umständen zu zeitlichen Verzögerungen kommen, die, wenn das eben insbesondere gegen Ende der Periode passiert, also zum Beispiel Richtung 2027 aufwärts oder sowas, dann eben durchaus Gefährdungen darstellen kann, um das nationale Ziel zu erreichen. Was wir noch haben, ist die, wir hatten gestern auch schon mal kurz darüber gesprochen, wenn man sich den Energiemarkt, den Elektrizitätsmarkt hier insbesondere in Europa anschaut, sehen wir, dass wir also da noch sehr weit entfernt sind von einem sogenannten Level Playing Field. Wir haben noch deutliche Verzerrungen da, eben auf der einen Seite das große Preisproblem, was wir haben, das Überkapazität in Stromproduktion, was eben dann in sehr niedrigen Strompreisen resultiert. Und ich meine, es ist egal, ob Sie in ein Atomkraftwerk oder in eine Windmühle oder in sonst was machen, die dementsprechenden Preise, die momentan gezahlt werden, machen es extrem schwierig für Investoren in neue Projekte zu bezahlen. Deswegen, wir müssen auch hinzufügen, dass wir die direkte und indirekte Förderung gerade von konventioneller Energie haben, ob das jetzt eben Kohle ist oder vor allen Dingen die immens hohen Förderungssysteme, wie sie zum Beispiel für Nuklear gezahlt werden, die deutlich höher sind übrigens als im erneuerbaren Bereich. Die haben definitiv zu einer oder führen zu einer Verzerrung im Markt. Und wir brauchen eben, wie gesagt, aufgrund dieser relativ niedrigen Strompreise, brauchen wir Fördersysteme als zusätzliche Investitionsanreize, aber auch Investitionsschutz für zukünftige Projekte im erneuerbaren Bereich. Was hier ebenfalls ist, ist auch, wenn man Fördersysteme hat, die auch auf längerfristige Zeit angelegt sind, ist natürlich auch, dass die Risk Premium, die man dann auf die Bankkredite zahlt, dementsprechend dann auch niedriger sind, weil es eben eine klarere Vorhersehbarkeit gibt. Das nicht funktionierende ETS-System hatten wir auch gestern schon angesprochen, dass eben der Preis einfach zu niedrig ist, um hier ebenfalls Investitionsanreize für den erneuerbaren Bereich zu setzen. Und die alte Debatte, die wir haben, dass eben externe Kosten zum Beispiel bei Kohle oder Nuklear nicht internalisiert sind. So viel zum ersten Teil der Präsentation. Ich gehe jetzt in den nächsten Teil, die zweite Pardon, einen Augenblick. Der zweite Teil, der geht hier jetzt Überblick über erneuerbaren Jobs. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir als Quelle die Daten von EuropeServer genommen haben. EuropeServer ist eine Agentur in Paris, wird von der Europäischen Kommission bezahlt, hier diese Daten für die einzelnen Staaten zu erheben. Und wenn man sich mal ein kleines bisschen umschaut, sieht man, dass, sagen wir mal, eigentlich alle anderen von EuropeServer abschreiben, also ob das dann Eurostat ist oder IRENA oder RENT21. Das hier ist auf jeden Fall die Quelle, die dazu genutzt wird. Was wir hier auf dem ersten Bild sehen, ist, dass der gesamte Sektor hier 1,1 Millionen Jobs für 2015 bereitgestellt hat. 2015 ist leider die letzte Zahl, die wir haben. Die neuen Zahlen, die jetzt Ende 2018 rauskommen werden, gehen dann auf 2016 zurück, weil es eben immer so lange dauert, um die Datenerhebung zu machen. Was wir hier sehen ist, wir haben im Gegensatz zu 2012, wo wir die erste Studie dazu gemacht haben, etwa 100.000 Sachen weniger. Warum? Auf der einen Seite haben wir ein schlechteres Investitionsklima generell durch die EU-Mitgliedstaaten und eben auf der anderen Seite eine Konsolidierung des Sektors. Hier haben wir nochmal einen Überblick über die erneuerbaren Jobs nach Sektor. Ganz klar, Wind und Biomasse sind da. Wir sehen auch den Einbruch bei Solar, überwiegend europäische Industrie, die eingeknickt ist, Abwanderung nach Asien. Und hier ist es eben nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir eben einen starken Heimmarkt brauchen. Die nächste Sache ist, wie sieht der Beitrag des erneuerbaren Sektors in Bezug auf Umsatz aus? Hier haben wir mehr, wir haben 153 Milliarden Euro für 2015, das ist auf jeden Fall mehr, als wir 2012 hatten. Was wir trotzdem hier noch sehen, ist hier bemerkenswert, das ist, dass insbesondere das Vereinigte Königreich sich sehr stark entwickelt hat und mittlerweile auf Platz 3 ist und Italien da verdrängt hat. Mein letztes Slide ist hier nochmal der Umsatz nach Erneuerbaren nach Sektor. Hier auch sehen wir, dass eben Wind und Biomasse vorne sind. Zum Abschluss nochmal, ich denke, was wir aus beiden Studien sehen können, ist eben, dass wenn wir Europa langfristig erneuerbaren Bereich fördern wollen, wir sehen, dass im Gegensatz zu dem, was wir bisher hatten, sagen wir mal, schon eine leichte Verschlechterung eingetreten ist. Nach wie vor gelten die generellen Weisheiten, dass man, was man eben zum einem sicheren Ausbau im Sektor braucht. Erstens mal langfristige und gesicherte Rahmenbedingungen, sogenannte No-Regret-Options, eine einfache Verwaltung, ein Governance-System, was eben Investorenschutz bietet, Einklagbarkeit macht, einen fairen Marktzugang auf jeden Fall und vor allen Dingen keine retroaktiven Änderungen. Dankeschön.